SWR 2 Forum.
Die gestohlene Stunde, Sommerzeit und andere Rhythmusstörungen. Am Mikrofon ist Britta Fecke. Mit der Umstellung der Uhren auf die Sommerzeit wird jährlich diskutiert, ob uns die Stunde fehlt, ob unsere innere Uhr durch die willkürlich festgelegte Umstellung aus dem Takt gerät. Die vorgestellten Zeiger rücken aber auch andere Zeitphänomene ins Bewusstsein, wie Vergänglichkeit und Ewigkeit. Der Anteil der Freizeit ist in den letzten Jahrzehnten in westlichen Zivilisationen gestiegen. Dennoch klagen viele über Zeitdruck und Beschleunigung. Sind wir aus dem Takt geraten? Überfordert uns die Wahlfreiheit? Fehlt uns die zeitliche Selbstbestimmung oder einfach nur der Müßiggang? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Professor Dr. Karl-Heinz Geißler, Zeitforscher und Zeitautor, Thea Herold, Autorin und Leiterin der Schlafakademie Berlin, und Dr. Peter Spork, Neurobiologe und Wissenschaftsautor. Herr Spork, kann eine einzige Stunde unsere innere Uhr tatsächlich stören und aus dem Gleichgewicht bringen?
Nein, kann sie nicht. Unsere innere Uhr kann sich jeden Tag um etwa eine Stunde wieder umstellen, justieren. Das wissen Sie, wenn Sie nach Griechenland oder nach Portugal oder nach Großbritannien reisen, in eine andere Zeitzone, dann passen Sie sich praktisch immer innerhalb eines Tages an. Der Punkt ist ein anderer. Was passiert ist natürlich, wenn Sie nach England oder eben nach Griechenland reisen, dann geht auch die Sonne zu einer anderen Zeit auf und wieder unter. Und genau das passiert nicht, wenn wir am kommenden Wochenende die Uhren umstellen. Das heißt, wir stehen in Wahrheit einfach von da an eine Stunde früher auf, gaukeln uns aber vor, es wäre eine Stunde später. Und das führt dazu, dass wir 7 Monate lang Probleme mit dieser Situation bekommen. Also nicht die Umstellung ist das Problem, sondern dass wir anders uns in den Tag einbetten. Dieser Tag ist vorgegeben durch den Lauf der Sonne. Das sorgt für eine Menge Probleme.
Und wir brauchen tatsächlich 7 Monate, um uns anzugleichen.
Wir können uns eigentlich nie angleichen, das ist das Problem. Oder wir müssten ganz gezielt Lichtduschen nehmen. Wir müssten morgens uns vor eine Lichttherapielampe setzen und abends eine Sonnenbrille aufsetzen. Dann würden wir uns innerhalb von einem Tag anpassen. Das wäre dann sozusagen die Situation, wie wenn wir in eine andere Zeitzone reisen, wo die Sonne morgens auch früher aufgeht, und das könnten wir simulieren. Und dann würden wir uns auch anpassen. Aber solange wir an unserem Leben nichts ändern, an unserem sozialen Umfeld nichts ändern, daran, wann wir zur Arbeit gehen, wann wir unsere Freizeit haben, fällt es uns, den allermeisten von uns, muss man einschränkend sagen, 80% ungefähr, im Grunde ist es ihnen fast unmöglich, sich an die neue Situation anzupassen, weil unsere inneren Uhren, unsere biologischen Uhren auf den Lauf der Sonne reagieren. Ganz genau werden sie geeicht auf den Sonnenhöchststand. Und der ist plötzlich nicht mehr ungefähr um 12 Uhr mittags, sondern erst um 1 Uhr mittags. Und das sorgt für Probleme. Wir können abends nicht rechtzeitig einschlafen, werden morgens aber eine Stunde früher, biologisch gesehen, vom Wecker geweckt. Und das sorgt für Schlafmangel. Und der hält an, diese Situation.
Wenn die Umstellung auf die Sommerzeit unsere Taktung, unsere innere Uhr so aus dem Gleichgewicht bringt, wie wirkt sich das denn auf unseren Schlaf aus, Frau Herold?
Ja, Schlaf ist eine in höchstem Maße individuelle Persönlichkeitseigenschaft. Es hängt damit zusammen, dass wir chronotypologisch individualisiert sind. Das heißt, die einen sind halt die berühmten Morgentypen, die Lerchen. Die meisten von uns sind Neutraltypen und sind in der Eichung auf den Sonnenhöchststand wirklich angepasst, deswegen auch relativ neutral. Und die Abendtypen sind eben wirklich ein bisschen ohnehin in ihrer chronobiologischen Eigenheit auf das spätere Wachwerden, spätere auch zu Bett gehen. Also eigentlich müsste man fragen, was macht es mit Ihrem Schlaf? Na, aber an diese Feinheit in dem, wie spät ist es denn bei Ihnen, sind wir alle nicht eingestellt. Und deswegen ist das ja mit der Uhrenumstellung dann eben auch ganz individuell. Die einen haben sehr damit zu kämpfen und spüren sowas wie einen sozialen Jetlag deutlicher als andere, die dann sagen, na gut, 1-2 Tage und dann habe ich mich wieder angepasst.
Herr Geißler, wie wird diese natürliche Zeitmessung gesteuert? Wir haben gerade schon von diesem Hell-Dunkel-Rhythmus gehört. Kann ich es trotzdem ein bisschen manipulieren zugunsten der umgestellten Uhrzeit?
Naja, was ich gerade gelernt habe, ist, dass das ganze Unglück mit dieser Zeit- oder Uhrumstellung, das ganze Zeitunglück damit zusammenhängt, dass wir uns nicht von der Sonne, sondern vom Wecker wecken lassen. Das heißt also, wenn wir nach der Sonne leben würden und uns am Sonnenstand orientieren würden in unserem Alltag, dann würde es natürlich keine Uhrumstellung geben und dann würde es kein großes Problem geben. Und die Uhrumstellung, die könnten wir ignorieren.
Dann hätten wir aber wahrscheinlich auch keine Uhren, wenn wir so zurück zur Natur könnten.
Naja, das stimmt, weil Kinder keine Uhren lesen können und Hunde auch keine haben, die sich nach der Sonne richten jeweils. Und im Winter natürlich dann länger schlafen als im Sommer. Und das haben die Bauern übrigens, die erwachsenen Menschen früher, die mit der Natur zu tun hatten, auch gemacht. Die Schlafenszeit war früher im Sommer 4 bis 6 Stunden der Bauern und im Winter bis zu 12 Stunden. Der Mensch hat alle Anlagen zum Winterschlaf eigentlich nur.
Korrekt. Was sagen Sie dazu, Winterschlaf?
Na, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und meine erste Uhr bekam ich, da war ich 14. Natürlich musste ich aber pünktlich in die Schule und pünktlich zurück. Und deswegen war das, was machen die anderen gerade? Also man könnte auch sagen, ich habe sehr auf diese soziale Taktung zu hören gehabt, damit ich natürlich auch pünktlich da bin. Die Sache ist ja die, wir brauchen ja eine Art Verabredungseinheit oder so eine Art Verabredungsrahmen. Sonst würden wir uns zum Beispiel heute gar nicht hier verabreden können, jeder am Mikrofon, denn der eine ist in Hamburg, der andere in München. Das brauchen wir. Wir brauchen eine soziale Verabredungsrahmen, damit wir die stärkere biologische Zeit mit der sozialen Zeit, mit der äußeren Zeit in Einklang zu bringen. Das hat ja viele Generationen gebraucht.
Die Frage ist nur, ob wir eine Umstellung brauchen der Zeit, von Sommer in Winterzeit und umgekehrt.
Aber das liegt daran, dass wir in einem Programmmedium arbeiten hier, das nämlich nach der Uhrzeit getakteten und nicht, sondern sagen, wir treffen uns zum Abendessen, dann bräuchten wir das nicht.
Wenn Sie aber schon mit dem Zug kommen wollen zum Abendessen, wäre es ganz praktisch, Sie hätten die Uhr im Blick.
Dann nehme ich den vorherigen.
Da würde ich gerne kurz nachhaken. Physikalisch ist Zeit ja messbar. Wenn wir jetzt mal nicht von einer Raumzeitdehnung ausgehen, dann ist sie relativ gut messbar. Dennoch vergeht sie manchmal sehr schnell, manchmal rennt sie und an anderen Stellen scheint sie sich unerträglich in die Länge zu ziehen. Herr Spork, was ist das für ein Phänomen, dass wir Zeit so individuell unterschiedlich fühlen, je nach Lebenssituation und vielleicht auch Alter?
Ja, das liegt daran, dass wir biologische Organismen sind, dass wir Lebewesen sind und eben keine physikalischen Messgrößen, die einfach nur irgendwie den Lauf der Gestirne messen wollen. Die Zeit können wir nicht verändern. Die Zeit läuft auch extrem konstant. Es ist immer die Erdrotation, die bestimmt, wann die Sonne auf- und untergeht und so weiter. Wir aber als Lebewesen sind gezwungen, uns in diese Zeit einzubetten, in uns an sie anzupassen. Und ja, Milliarden Evolutionen haben uns das Handwerkszeug dazu gegeben. Und jetzt ist es natürlich so, dass es spannende Momente gibt, wo die Zeit schnell vergeht. Es gibt langweilige Momente, wo die Zeit langsam vergeht. Ich hoffe, Ihren Hörern vergeht die Zeit im Moment sehr schnell. Und es ist ein absoluter Trugschluss, dass wir Menschen meinen, wir könnten irgendwie Einfluss auf die Zeit nehmen. Wir können nur Einfluss auf unsere innere Zeit nehmen, dadurch, wie wir uns in der Zeit, in der Umwelt verhalten. Es ist deshalb auch völlig verkehrt, wenn alle immer von Zeitumstellung reden am kommenden Sonntag. Es wird nicht die Zeit umgestellt, es werden die Uhren umgestellt. Und hätte man damals 1980, als die sogenannte Sommerzeit eingeführt wurde, hätte man damals gesagt, Leute, ihr müsst alle eine Stunde früher zur Arbeit gehen, ihr müsst eine Stunde früher in die Schule gehen. Dann hätten alle Menschen protestiert und alle hätten gesagt, das lassen wir nicht mit uns machen. Wir lassen uns doch nicht vorschreiben, dass wir früher arbeiten sollen. Also hat man ganz geschickt gesagt, wir stellen einfach die Uhren vor. Das ist in Wahrheit genau das Gleiche. Wir gehen 7 Monate lang einfach eine Stunde früher zur Arbeit. Die armen Kinder, für die das noch schwieriger ist, gehen sogar eine Stunde früher in die Schule. Aber keiner merkt es, weil die vermeintliche Zeit ist ja umgestellt worden. In Wahrheit haben wir nur die Uhren umgestellt. Ist absurd, aber es ist so.
Der Begriff Sommerzeit klingt ja auch sehr verlockend. Wir hoffen ja alle auf den Sommer. Und wenn man das dann Umstellung auf die Sommerzeit nennt, vielleicht hat man dann das Gefühl, es wird irgendwie schneller warm und schneller Frühling und es fängt an zu blühen. Aber lassen Sie uns auch ganz kurz noch einmal auf diese individuelle Zeitwahrnehmung zu sprechen kommen. Weil Zeit ist ja physikalisch in der Tat exakt messbar, aber wird je nach Alter, glaube ich, auch ganz unterschiedlich wahrgenommen. Ich glaube, ein 5-Jähriger kann sich an jeden seiner Geburtstage noch sehr, sehr gut erinnern. Er weiß genau, was er am 4. Geburtstag geschenkt bekommen hat und was am 5. Ich weiß nicht mehr genau, was ich zu meinem 30. Geburtstag gemacht habe und ob der sich vom 35. unterschieden hat. Ich weiß es einfach nicht mehr. Woher kommt diese unterschiedliche Zeitwahrnehmung?
Ja, unser Gehirn ist permanent dabei, neue Erfahrungen in das bestehende Bewusstseinsmuster einzupflegen, sozusagen. Also wir haben einen Vergangenheitshorizont, einen Erfahrungshorizont, der ist abgespeichert im Großhirn. Und neue Erfahrungen beanspruchen das Gehirn, werden darin sozusagen eingeflochten. Und es ist logisch, je älter sie werden, desto weniger neue Erfahrungen machen sie. Und desto weniger wird diese Bewusstseinserweiterung, so kann man es ja im Grunde nennen, benötigt. Und desto schneller vergeht für sie einfach die Zeit, weil sie weniger bewusst machen. Sie machen viel mehr Dinge unbewusst. Wenn sie einen Spaziergang machen, der Hinweg kommt ihnen immer länger vor als der Rückweg, weil sie auf dem Rückweg die Hälfte schon kennen.
Ist das der Grund für die Beschleunigung, für diese gefühlte Beschleunigung?
Im Alter.
Das ist also die Altersbeschleunigung.
Ja.
Die Beschleunigung im Arbeitsalltag, woher kommt die, diese gefühlte oder vielleicht sogar tatsächliche Beschleunigung, also sagen wir Arbeitsverdichtung, was ja oft mit Beschleunigung gleichgesetzt wird. Frau Herold, woher kommt die?
Die Beschleunigung der Zeit liegt ja darin, dass wir Zeit eigentlich als etwas sehen, was irgendwie ein Budget wäre oder was eine Ressource wäre oder was wir als Investment verstehen. Also das heißt, wir sind in den Worten für die Zeit als Faszinosum im Laufe des Lebens nicht immer gut und genau. Das heißt, wir sagen zwar, oh, ich habe keine Zeit, aber eigentlich heißt das nur, ich habe zu viele Dinge, die ich eigentlich tun würde wollen, kann aber nur in 24 Stunden am Tag eine bestimmte Menge Dinge tun. Das heißt, mein Wunsch, meine Leidenschaft, das und das und das und das in den Tag reinzupacken, übersteigt mein Zeitbudget. Und schon bin ich wieder in einer Vokabel, die eigentlich aus dem Wirtschaftlichen kommt. Ich glaube ja, dass Zeit und Zeitwahrnehmung unheimlich damit zu tun hat, welche Entscheidung wir fällen. Also es müsste eigentlich über unsere Zeiteinstellung, die im Laufe des Lebens sich verändert, gesprochen werden. Und ich denke, wir haben eigentlich jeden Tag genug Zeit, weil das ändert sich vom Anfang bis zum Ende des Lebens nicht. Wir haben jeden Tag 24 Stunden. Frau oder Mann, arm oder reich, jung, alt, völlig egal.
Und es kommt jeden Tag neue nach.
Und jeden Tag gibt es genug Zeit, nämlich genau wieder 24 Stunden. 24 Stunden und ich darf sagen, das gebe ich heute dafür und das gebe ich morgen dafür. Und gestern habe ich es dafür gegeben. Zeit ist für mich ein Entscheidungsraum. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu blumerant ist oder zu poetisch, aber...
Herr Geißler, kommen denn alle mit diesem Entscheidungsraum klar? Also können die den alle so gut ausfüllen oder bestücken, wenn wir im Bild des Raumes bleiben, wie Frau Herold das gerade beschrieben hat?
Also ich würde zur Vorsicht raten, den Menschen als zeitsouveränes Wesen zu kennzeichnen. Also ich glaube, dass er nicht zeitsouverän ist. Er ist urzeitsouverän, aber nicht zeitsouverän.
Können Sie das erläutern?
Ja, Herr Spork hat das vorhin schon sehr deutlich gemacht, dass er eben ein Organismus ist, den er nur bedingt beeinflussen kann. Dass ich abends müde werde oder so weiter, entscheide ich nicht. Genauso wenig, dass ich Großvater werde, das entscheide ich nicht. Das entscheiden alles andere. Dass ich müde werde, entscheidet eben mein Organismus. Und dass ich wieder wach werde, entscheidet auch der Organismus. Das heißt, zeitsouverän kann ich über meinen Wecker herrschen, aber nicht über meinen Körper.
Herr Spork.
Es ist auch ganz interessant dazu, es ist in Amerika untersucht worden, was machen Menschen eigentlich mit ihrer Zeit? Also jetzt in ganz großen Zügen, im Grunde gibt es drei Arten, wie wir unsere Zeit einteilen. Wir haben Arbeitszeit, wir haben Freizeit und wir haben, was oft vergessen wird, Schlafenszeit. Und es ist tatsächlich so, dass die allermeisten Menschen, wenn sie mehr arbeiten müssen, nicht bereit sind, auf Freizeit zu verzichten, sondern sie stellen ihren Wecker einfach eine Stunde früher, weil das hat Herr Geißler ja schon sehr schön gesagt, das ist der Punkt, wo wir tatsächlich eingreifen können, arbeiten dadurch früher, haben die gleiche Menge an Freizeit und was bleibt natürlich auf der Strecke, ist die Schlafenszeit. Und das ist ein generelles Problem, weshalb wir im Grunde auch als Gesellschaft immer weniger schlafen und auch unausgeschlafener werden, in diesen berühmten sozialen Jetlag hineingeraten, von dem ja auch Frau Herold vorhin schon sprach. Und den wir übrigens durch die Sommerzeit, die sogenannte, nochmal verstärken, um darauf nochmal zurückzukommen. Aber in Wahrheit sind wir nicht mächtig darüber, über unsere Zeit zu entscheiden. Wir sind mächtig darüber zu entscheiden, wann wir aufstehen und wann wir ins Bett gehen. Die meisten Menschen gehen zum Beispiel nach diesen Untersuchungen ins Bett, wenn ihre Lieblingsfernsehsendung vorbei ist und nicht, wenn sie schläfrig werden. Das machen sie im Urlaub, wenn sie auf der Terrasse sitzen und Sterne gucken. Dann werden sie irgendwann müde und gehen ins Bett. Aber im Alltag gehen sie ins Bett, wenn ihre Lieblingsfernsehsendung zu Ende ist, weil die sie auch wach hält. Schläfrig werden sie vielleicht schon früher. Und das sind alles so Probleme, die wir uns oft gar nicht bewusst machen, die fast alle zulasten des Schlafes gehen.
Ja. Frau Herold, Sie haben gelacht.
Naja, das ist ja richtig, denn wir sind ja eben nicht zeitsouverän, sondern wir sind urzeitsouverän, weil die inneren Uhren einfach in der evolutionären Hierarchie, wenn ich das so sagen darf, die stärkeren Stimmen im Chor oder die besseren Karten haben. Wir sind ja biologische Wesen und soziale Wesen. Wir leben ja nicht alleine irgendwo, irgendwie, sondern wir leben ja zusammen. Und dieses Zusammenleben ist heute, Anfang des 21. Jahrhunderts, eben ein Unterschied zum Zusammenleben vor 100 Jahren, Zeit unserer Großeltern in ihrer Jugend. Und sie konnten damit, wie sie müde werden, wann sie wach sind, natürlich noch ein bisschen anders umgehen als bei uns, wo wir die Zeit bis auf die letzte Nanosekunde genau in der Lage sind zu vermessen. Das hat uns aber nicht klüger gemacht, unsere Zeit besser einzuteilen. Und eigentlich ist das, was ich meine mit, wir müssen zusätzlich zur Diskussion über die Umstellung der Uhren auch über eine Umstellung unserer Kultur der Zeit sprechen. Denn Schlaf oder Pausen, also mithin die Senken der Leistungskurven, wo der Schlaf ja die größte Leistungssenke ist, die größte Pause am Tage, wird ja bei uns immer noch mit Schwäche assoziiert, mit Faulheit. Da brauchen wir einen Wandel der Einstellungen. Und das meinte ich vorhin mit den Entscheidungen. Kluge Unternehmen machen das heute tatsächlich auf eine geradezu, ja, zum Teil auch gespensteschnelle Weise. Die funktionieren den Rotkreuzraum aus den 80er Jahren zum Pausenraum Anfang des 21. Jahrhunderts um, gestalten den anders aus.
Da gibt es ein sehr schönes Beispiel von Unilever hier in Hamburg. Die haben Ruheräume eingerichtet und der Betriebsarzt von Unilever hat gesagt, das machen sie vor allem, weil es ihnen um Entkriminalisierung von Schlaf am Arbeitsplatz geht. Also die Ruheräume, die auch sehr schön sind, sind ein Signal an die Belegschaft, ihr dürft während der Arbeitszeit Pausen machen, Ruhe finden, auch schlafen. Das ist erlaubt, das ist sogar gewünscht. Es ist nicht kriminell, wie man das in weiten Teilen der Gesellschaft nennt. Letztlich brauchen wir eine Art neue Zeitkultur. Also das haben Sie ja eben auch schon angedeutet und das sehe ich ganz genauso. Weil ganz viele Dinge, die wir tun, vergrößern sogar die Diskrepanz zwischen eben dieser sozialen Zeit und der inneren biologischen Zeit. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Wir neigen dazu, morgens erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also erst wird gearbeitet und Freizeit findet nur abends und nachmittags statt. Deshalb finden viele ja auch diese Sommerzeit so schön, weil man dann abends mehr Licht hat. Das verschlimmert aber die ganze Situation, weil wir morgens kein Licht mehr bekommen. Wir bekommen abends mehr Licht und dann kommt noch das Kunstlicht dazu, also dass wir sogar nachts oder spätabends, wenn es eigentlich draußen schon dunkel ist, immer noch Licht bekommen. Und unser soziales Leben gibt Signale, die so aussehen, als wäre der Sonnenhöchststand nicht mehr um 12 Uhr mittags, sondern um 6 Uhr abends, oder weil wir das künstliche Licht noch dazu haben. Dadurch vergrößert sich die Diskrepanz zwischen sozialem Leben und biologischem Leben oder sozialer Zeitmessung und biologischer Zeitmessung immer weiter. Wir werden immer eulenhafter als Gesellschaft und kommen aus diesen Problemen gar nicht mehr raus, weil wir nicht verstehen, wo die Ursachen sind.
Eine Ursache war aber auch das Gefühl der Überforderung. Also nie hatte eine westliche Gesellschaft so viel Freizeit, so wenig vorgeschriebene Arbeitszeit wie die aktuelle. Dennoch scheint sie aber ständig im Stress zu sein und unter Zeitdruck zu stehen. Und das ist ja ein Paradoxon, das sich eigentlich erstmal nicht erschließt. Ist es nur, weil wir versuchen, in die uns zur Verfügung stehende Zeiteinheit, sei sie jetzt am Abend oder am Morgen, aber versuchen wir einfach zu viel in diese Einheit, wie immer wir sie bemessen, versuchen wir da zu viel unterzubringen? Ja,
natürlich tun wir das, weil wir Zeit in Geld verrechnen. Und das geht nur, weil die Uhr erfunden worden ist. Vorher ging das nicht.
Daher kommt der Begriff Zeit ist Geld.
Der Kapitalismus ist entstanden sozusagen, nachdem die Uhr erfunden worden ist. Und alle Banken sind erst gegründet worden, nachdem die Uhr erfunden worden ist und alle Versicherungen auch. Und die doppelte Buchführung auch. Das heißt, alles ist von der Uhr abhängig. Und diese Verurzeitlichung dieser Welt, dafür ist übrigens die Schule gegründet worden, um die Menschen zu verurzeitlichen. Nicht etwa um zu zeitsouveränen Menschen zu machen, sondern um sie zu brauchbaren Untertanen zu machen. Und das hieß immer Verurzeitlichung, Pünktlichmachung des Menschen. Der Mensch wird nicht pünktlich geboren und stirbt nicht pünktlich, er wird pünktlich gemacht. Und das verlangt die Uhr. Und das, diese negativen Aspekte, die Herr Spork teilweise erwähnt hat oder so, dieser Verurzeitlichung, die sind bisher zu wenig in der Kultur diskutiert worden und die Kultur ist zu wenig danach ausgerichtet worden. Wir haben die positiven Effekte dieser Verurzeitlichung und die heißen Geld- und Güterwohlstand sehr stark gefeiert und triumphal begrüßt.
Wann hört denn Arbeit heute auf? Wann fängt denn Arbeit heute an? Wer kann denn das Wort Feierabend noch ehrlich gebrauchen? Alles offene Fragen.
Müssen wir denn nicht weniger darüber sprechen, was Zeit ist, oder vielmehr darüber sprechen, wie viel wir in unsere Freizeit und in unseren Alltag noch unterbringen?
Also es geht um eine andere Organisation von Zeit oder eine andere Zeitorganisation. Ich glaube, dass Aufklärung über Chronobiologie in der Schule nicht viel hilft, wenn die Stunde immer noch 45 Minuten hat. Dann dementiert das sozusagen jegliche chronobiologische Erkenntnis. Das ist das Problem. Die Strukturen müssen sozusagen andere Zeitformen repräsentieren als die, die die Uhrzeit vorgibt.
Herr Spork.
Ja, da bin ich völlig bei Ihnen, Herr Geißler. Ich würde auch in dem Zusammenhang gar nicht die Uhren so verteufeln wollen. Denn wie gesagt, die Zeit können wir ja nicht verändern. Die Zeit läuft. Wir müssen aber lernen, mit dieser Zeit anders umzugehen. Also eine neue Zeitkultur zu entwickeln. Und die Uhren sind sozusagen die Messinstrumente, mit deren Hilfe wir versuchen, unsere Kultur in die Zeit einzubetten. Und da, dank der neuesten wissenschaftlichen Forschung, die ja übrigens seit letztem Jahr auch Nobelpreis gekrönt ist, es gab den Nobelpreis für Chronobiologie, seitdem wissen wir eigentlich immer besser, was wir tun können. Wir müssen es nur tun. Zum Beispiel in Schulen, bleiben wir bei dem Beispiel. Die Schule sollte für Jugendliche zumindest ein ganzes Stück später beginnen. Die Jugendlichen sollten viel mehr im Freien sich aufhalten. Es sollte längere Pausen geben, die im Freien genutzt werden, oder Unterricht sollte vermehrt im Freien stattfinden. Es gibt endlos viele Punkte, wo man ansetzen muss. Und ja, Entschuldigung, wenn ich nochmal auf die Sommerzeit zurückkomme, die Abschaffung der Sommerzeit wäre der einfachste von allen Punkten. Und die anderen sind halt sehr viel schwieriger umzusetzen. Und wenn wir aber erstmal lernen, dass Freizeit auch vormittags stattfinden kann und nicht immer nur abends und morgens stattfinden muss, dass Kinder vielleicht vor der Schule in den Fußballverein gehen und erstmal Fußball spielen und dann danach erst die Schule beginnt. Wenn wir solche Dinge lernen und akzeptieren, das meint ja auch Frau Herold, dass man eben nicht nur immer an der Oberfläche kratzt, sondern dass man Dinge grundsätzlich aufbricht und mal überlegt, was können wir eigentlich grundsätzlich anders machen in Form einer neuen Zeitkultur, dann könnten wir sehr, sehr viel verändern. Und die wissenschaftliche Basis dafür ist da. Es ist nur noch nicht die Akzeptanz in der Bevölkerung da.
Das heißt, unser Leben gegen den eigenen Rhythmus, dieses Leben löst eigentlich den Stress aus und nicht die Zeit.
Genau, wenn ich eine Sache ergänzen darf. Es gibt Chronobiologen, die stehen morgens auf und das Erste, was sie machen, ist, sie gehen in ihren Keller, setzen sich hinter eine Tageslichtlampe und strampeln auf einem Ergometer eine halbe Stunde, wenn es draußen noch dunkel ist. Und abends setzen sich eine Sonnenbrille auf. Wenn sie
damit können Sie aber keine Gesellschaft aufrechterhalten.
Nein, naja. Ich will damit auch nicht die Gesellschaft, ich will das nur als Beispiel nennen. Wenn man verstanden hat, welches die Signale für die inneren Uhren sind, dann kann man auch die biologischen Uhren austricksen, beziehungsweise man kann auch die sozialen und die inneren Uhren wieder mehr in Einklang bringen. Ja, das ist jetzt okay. Ein Extrembeispiel, was ich genannt habe. Ja. Aber für die Gesellschaft heißt das, ich kann doch morgens zu Fuß zur Arbeit gehen und dabei keine Sonnenbrille aufsetzen. Wenn ich Probleme habe, dass mich der Wecker immer zu sehr weckt und dass ich kaum aufstehen kann und der Wecker 10-mal klingeln muss und 10 Wecker klingeln müssen, dann kann ich zu Fuß zur Arbeit gehen, dabei eine Lichtdusche nehmen, mir diese Zeit nehmen, vielleicht ein bisschen später anfangen zu arbeiten. Und dieses Licht am Morgen wird meine Uhr so verstellen, dass ich am nächsten Morgen leichter wach werde. Das Licht am Abend hilft da nichts. Im Gegenteil, wirkt sogar kontraproduktiv.
Ja, aber nun hat Edison nun mal die Möglichkeit geschaffen, oder seit ihm haben wir nun mal die Möglichkeit, 24 Stunden lang Licht zu machen. Ich glaube, wir dürfen nur nicht denken, weil wir es können, müssen wir es auch unbedingt jeden Tag 24 Stunden lang brennen lassen. Wir haben einfach auf diesem Sektor, wie wir unsere passive Zeit aufteilen, noch nicht so viel Übung wie mit den gesammelten Erfahrungen und dem Schatz von praktischen Anwendungen, wie auf zum Beispiel dem Feld der Ernährung und der Bewegung. Auf dem Feld des Schlafes, das ist ja die Zeit, die wir gewissermaßen mit geschlossenen Augen verbringen. Schlaf kann man als wertvolles Element im Leben nicht sehen. Alles, was wir nicht sehen können, ist für uns ein bisschen schwierig in der Wahrnehmung und wie wir darauf reagieren. Also merken wir eigentlich erst, wenn der Schlaf fehlt, wenn er uns fehlt. Das heißt, wenn wir zu wenig schlafen, wenn junge Familien mit ihren kleinen Kindern eine neue Struktur zwischen Schlafen und Wachen, weil Kinder schlafen in einem ganz anderen Rhythmus als junge Eltern. Die Eltern müssen dann aber für die Kinder sorgen und merken dann, dass sie gesundheitlich sich plötzlich in einem ganz anderen Feld bewegen, als sie sich jemals kannten. Alle diese Dinge sind sehr komplex. Aber ob man schlafend oder wachend ist. Das ist dann wie Ja oder Nein. Wir sind aber viel komplexer als der binäre Code einer digitalen Sprache. So, und dann sind wir in der Gründungsphase unserer Familien. Die Kinder werden geboren. Man ist in dieser sehr fordernden Zeit und findet sich überhaupt nicht mehr wieder. Vor allen Dingen deshalb, weil die jungen Eltern meistens völlig unausgeschlafen sind. Die arbeiten ja quasi gegen ihre inneren Uhren, denn wenn die Kinder nachts um 2 Zuwendung, Hilfe brauchen, gewindelt werden wollen, dann müssen sie einfach aufstehen, ob sie jetzt in ihrer biologischen Nacht sind oder nicht. Das ist heute in einer sehr seltsamen Zeit strukturell geworden, weil wir 24/7 Zeitgeist erleben. Und ob wir uns dem ausgesetzt fühlen oder nicht, er grabbelt in unseren Alltag hinein. Das ist nun mal das Problem.
Das ist natürlich auch selbst gemacht, aber das Beispiel mit den jungen Eltern zeigt gerade, dass es auch ein Grund ist, insgesamt die Schlaffeindlichkeit in unserer Gesellschaft ist. Schlaf ist nicht sexy. Leistungsträger, Manager, ja. Politiker sagen immer, ich komme mit 4-5 Stunden Schlaf auch. Jeder, der irgendwie toll sein will, gibt damit an, wie wenig Schlaf er braucht.
Ich bin an der Stelle richtig
und,
sauer.
Ja, und junge Menschen, gerade junge Eltern, müssen alles ertragen, sie müssen alles aushalten. Sie sind die am meisten schlafunterdrückten Menschen im Grunde, aber trotzdem müssen sie tagsüber immer fit sein. Sie sollen alles nebenher machen können. Und dass sie einen massiven chronischen Schlafmangel haben, das wird einfach von der Gesellschaft ignoriert. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, dass diese Gesellschaft zutiefst schlaffeindlich ist.
Aber darum... Da möchte ich doch noch mal dran erinnern, dass das an der Uhr liegt. Nämlich, dass wir Zeit in Geld verrechnen. Und deshalb ist der Schlaf verlorenes Geld. Und nicht nur verlorene Zeit.
Wobei Goethe und Einstein ja extrem viel geschlafen haben. Und es wird
die haben auch nicht viel Geld verdient, sondern die waren kreativ.
Sie waren extrem erfolgreich. Und gleich, wenn man alles Geld, was mit Goethes Literatur verdient worden ist, ist, glaube ich, auch nicht wenig. Egal, also Sie haben natürlich recht. Das Grundproblem ist die Uhr und dass wer schläft, der Gesellschaft irgendwie Zeit
entzieht. Zeit und Geld
Zeit, Produktivität, die er eigentlich in die Gesellschaft einbringen kann. Was natürlich sehr kurz gedacht ist, weil wenn junge Eltern sich um ihre Kinder mehr kümmern, dann schenken sie diese Zeit, indem sie ihre Kinder noch gesünder, also aufwachsen lassen.
Aber also, es geht
wenn man
nur
ein bisschen weiterdenkt.
Die neue Kultur ist zum Beispiel dadurch sichtbar, das Elterngeld eingeführt. Das Elterngeld ist sozusagen die Freisetzung aus dem Zeit-ist-Geld-Prinzip, indem ich Geld bezahle.
Mhm. Ja.
Ja. Also das sozusagen die Distanzierung durch das gleiche Prinzip. Ohne Geld läuft es nicht in dieser Gesellschaft.
Professor Geisler, da haben Sie völlig recht. Elternzeit ist ein leuchtendes Vorbild, dass es doch auch manchmal anders geht. Dass wir nicht auf diesen alten Zöpfen sitzen bleiben werden. Sonst würden Leute wie ich ja abends gar nicht so eine Art Tageszufriedenheit erreichen können, weil manchmal hat man schon das Gefühl, man kämpft gegen Windmühlen. Ich meine, wir haben uns Schlafakademie Berlin genannt. Hätten wir uns Anti-Stress-Akademie genannt, wären wir wahrscheinlich leichter unterwegs. Wir sind einfach in der Benennung dieses Zeitraums, in dem wir passiv oder schlafend ausruhend sein müssen, sind wir einfach nicht auf der Belohnungsspur, respektive dafür gibt es kein Geld.
Ich würde jetzt gerne von dem Schlafmangel der jungen Eltern ein bisschen den Fokus weiten, weg von der inneren Uhr auf dieses Phänomen des Zeitdruckes, der Beschleunigung, dieser gefühlten Überforderung über den Tag. Herr Geisler, ich zitiere mal aus Ihrem Buch Zeit ist Honey. Zitat, niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte waren wir so frei, über Zeit zu entscheiden wie heute und nie waren wir so wenig in der Lage, diese Freiheiten zu unseren Gunsten zu nutzen. Sind wir einfach evolutiv noch nicht so weit? Oder sind wir einfach nicht freigeistig genug unterwegs, um unsere Freiheit nutzen zu können? Oder woher rührt diese Überforderung?
Ja, weil die Wirtschaft und das Zeitdenken der Wirtschaft sozusagen in unserer Gesellschaft so dominant ist, dass es alle Alternativen totschlägt. Das heißt also, wir liefern uns total aus diesem Zeitdenken der Wirtschaft, der Verurzeitlichung. Das heißt, dass wir die Uhrzeit, die Verurzeitlichung wieder ein Stück weit, nicht generell, ein Stück weit rückentwickeln müssen. Und das heißt andererseits, sich vom Takt loszusagen. Wir haben diese Gesellschaft vertaktet und den Rhythmus dafür geopfert. Und diese Gesellschaft braucht wieder mehr Rhythmus.
Das heißt, wir haben eine Rhythmusstörung gerade.
Wir haben eine Rhythmusstörung, das heißt, und damit natürlich eine Distanz zur Natur, zu allem Natürlichen und zu allem Lebendigen, denn das ist rhythmisch organisiert. Und die Vertaktung hat uns sozusagen entfremdet von diesem Natürlichen. Deshalb diese Wochenendflucht an jedem Wochenende in die Natur, um das wieder zu kompensieren.
Das ist übrigens eine Erfahrung, die ganz viele Menschen machen, wenn sie im Urlaub sind.
Ja.
Wenn sie einen Wanderurlaub machen oder Sporturlaub irgendeiner Form, eine Radtour oder sowas, dass sie plötzlich sich völlig diesem rhythmischen Leben in der Natur hingeben. Sie sind den ganzen Tag draußen an der frischen Luft, sie bewegen sich, sie kriegen Tageslicht ab. Abends sitzen sie im Dunkeln vor ihrem Zelt, es ist nur der Sternenhimmel an, ein kleines Lagerfeuer vielleicht. Also man könnte fast überspitzt sagen, es ist ein Leben wie in der Steinzeit. Und ganz intuitiv, ganz von alleine fallen Menschen dann in einen ganz natürlichen Rhythmus. Sie schlafen nachts sehr viel tiefer, sie wachen oft viel früher, viel erholter auf, weil sie mehr Tiefschlaf bekommen haben. Sie haben tagsüber Pausen, die sind vorgegeben, die ergeben sich ganz von alleine. Also dieses natürliche, rhythmische Leben ist heutzutage nur noch im Urlaub gestattet. Da bin ich wieder ganz bei Herrn Geißler, weil da sind wir ja eben nicht diesem Wirtschaftszwang
und bei Kindern und alten Menschen.
Ja, und bei Kindern und alten Menschen, genau.
Was macht das denn mit uns, dass wir auf unsere innere Uhr im Alltag nicht hören dürfen? Verkürzt das die Lebenszeit oder sind wir einfach schneller ergraut?
Also überspitzt erhöht es das Risiko für nahezu alle Krankheiten. Also zunächst sorgt es für chronischen Schlafmangel. Und es sorgt dafür, dass der Körper, die Organe des Körpers zu falschen Zeiten aktiv sind. Also wenn die Leber, die eigentlich nachts Energie freisetzen soll und tagsüber Energie speichern soll, wenn sie nachts anfangen zu essen und tagsüber fasten, dann machen sie die Leber kaputt, weil alles hat seine Zeit. Und insofern ist sowohl der Schlafmangel als auch das Leben im falschen Rhythmus sind unabhängige Risikofaktoren für praktisch jede psychische Krankheit, vor allem Depressionen. Für Stoffwechselkrankheiten, Diabetes, Übergewicht, für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Also die ganzen großen Volkskrankheiten werden begünstigt durch dieses Leben im falschen Rhythmus und durch den chronischen Schlafmangel, den wir übrigens noch nicht mal richtig merken, wenn er nicht zu doll wird, weil wir kein Sinnesorgan dafür haben.
Und die Medikamentenvergabe auch wieder. Die ist sozusagen, wenn sie nicht rhythmisch geschieht, sind die Nebenfolgen besonders dramatisch.
Darf ich das noch kurz ergänzen? Wir sind ja in unserem Wahrnehmen und in unserem Beworten von Zeitsegmenten vor allen Dingen auf diesen Zirkadian, auf diesen 24-stündigen Rhythmus draufgetrommelt. Aber es gibt ja erstens längere und zweitens kürzere Rhythmen. Seit der Entdeckung der chronoretinalen Zellen wissen wir, dass wir quasi in jedem Moment unseres Wachseins mit den Augen messen, wie spät ist es. Und zwar für mich. Bin ich je nach Chronotyp jetzt leistungsfähig oder gehe ich gerade durch eine Senke durch? Das machen wir ja bei uns in den Pausenseminaren und in den Vorträgen. Nach dem Motto, wir geben Ermutigungen, nach dem Motto, sei in deiner Zeit und hab Mut dazu auch zu stehen. Das, was Herr Spork sagte, mit dem dieses Mut haben, sich zu entkriminalisieren oder einfach nur mal mit der Robustheit eines Rauchers eine Pause zu machen und zu sagen, ich brauche kurz Ruhe, weil das ist gesundheitsschädlich.
Aufnehmen, sei in deiner Zeit, das klingt natürlich nach einem schönen Motto. Ich frage mich nur, wie synchronisiert man dieses Motto mit den gesellschaftlichen Verpflichtungen? Also genau. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin eigentlich gerade träge, ist die Frage, wer moderiert diese Sendung in den nächsten Minuten, um bei Zeiteinheiten zu bleiben, zu Ende. Ich kann ja gar nicht in meiner Zeit bleiben, wenn ich als soziales Wesen funktionieren will. Also wie soll ich dieser Herausforderung begegnen?
Also zuallererst sollten wir darauf achten, keinen zu hohen chronischen Schlafmangel zu haben. Wenn wir alle 100% ausgeschlafen wären, dann würden, selbst wenn es tagsüber mal einen gewissen Leistungsabfall gibt, wäre der nicht so rabiat. Das wissen alle Menschen, die eine Nacht durchgemacht haben oder die eben eine Phase haben, wo sie wenig schlafen dürfen, dass ihnen dann das Mittagstief sehr, sehr viel schwerer fällt, es ihnen sehr viel schwerer fällt, den ganzen Tag über aufmerksam zu bleiben. Deshalb, wenn wir alle ganz viel dafür tun würden, ein schön volles Schlafkonto zu haben, dann hätten wir dieses Problem schon mal kaum, weil unsere Biologie ja darauf ausgerichtet ist, solche Krisen zu managen. Wenn Sie in der Steinzeit leben würden und das Mammut wäre gerade vor Ihnen aufgetaucht, dem Sie seit 3 Wochen hinterher sind, dann sagen Sie ja auch nicht, oh, ich habe gerade eine träge Phase. Das ist aber etwas, was wir tatsächlich heute oft machen, weil wir so chronisch unausgeschlafen sind.
Ja, aber Schlafschulden schlagen nun mal mehr zu Buche als ein Dispo-Kredit. Also wenn ich mein Leben lang immer 2 oder auch nur 1 oder 1/2 Stunde kürzer schlafe, als ich eigentlich von meinem Schlafbedürfnis her müsste, dann wird mir das irgendwann in Rechnung gestellt.
Sind diese verschobenen Zeitgrenzen zwischen Arbeitszeit und Privatleben, spielen die auch eine Rolle bei diesem gefühlten Stress und bei dieser gefühlten Beschleunigung?
Auf jeden Fall. Das ist ja sozusagen das, was man den sozialen Jetlag nennt, also die Diskrepanz zwischen den sozialen Zeiten, den Arbeitszeiten und den biologischen Zeiten. Und das beschränkt sich nicht nur auf eben, wie Frau Herold schon sagte, auf diesen Tagesrhythmus, sondern auch darüber, dass wir zu wenig Pausen machen. Wenn wir also die meiste Zeit versuchen, diesen natürlichen Rhythmen, die ja da sind, für die wir nur kaum ein Gespür haben, diesen mehr nachzuwerden, den gerecht zu werden, dann könnten wir sie auch ganz oft ignorieren. Das wäre überhaupt nicht schlimm. Wir müssten ja, sie nur in,
machen wir
in
zu
der
wenig
Regel
Pausen
befolgen.
Oder die falschen?
Das ist eine gute Frage.
Ja, das ist die Frage.
Sie haben sich ja mit Pausen auch sehr beschäftigt. Machen wir zu wenig oder falsche?
Wir müssen Pausen machen, wenn sie dran sind. Und das kann jeder nur selber entscheiden. Wenn wir immer dann erst Pausen machen, wenn es übermäßig sichtbar deutlich wird, dann ist es meistens zu spät und dann müssen Sie Sondersituationen herstellen, um dieses Bedürfnis der Entspannung.
Müssen wir nicht zwei verschiedene Formen von Pausen machen? Die eine ist, die Sie eben nannten, dass das Bedürfnis nach Pause sozusagen, der Organismus sagt mir, ob eine Pause anfällt oder nicht. Hm. Und das andere ist, um das, was wir tun, gesellschaftlich tun, in die Schule gehen, arbeiten, lieben, Familie. Um das zu rhythmisieren, brauchen wir da nicht organisierte Formen von Pausen?
Ja, wir haben ja organisierte
Formen von Pausen. Der Sonntag zum Beispiel ist
beispielsweise
organisierte Pause, der aber im Internet nicht mehr vorhanden ist.
Weil Facebook wird nie müde und Zalando hat immer auf und der Sonntag ist nicht mehr zu retten. Ja. Sehen Sie, das ist ja die Krux. Also ich lebe in einer Großstadt, ich lebe gern in einer Stadt, aber ich weiß auch, dass würde ich mich wirklich 24 Stunden lang mit allen Möglichkeiten, die mir dieses moderne Leben anbietet, in Beziehung setzen und nicht tatsächlich erstaunlicherweise dann einschlafen, wenn ich müde bin.
Ich würde ganz gerne nochmal die Frage von Herrn Geist, die fand ich nämlich spannend, brauchen wir biologische Pausen, brauchen wir verordnete Pausen? Wie machen wir das? Ich würde sagen, wenn wir komplett unserer Biologie folgen würden, als würden wir in der Steinzeit leben, bräuchten wir nur die biologischen Pausen.
Ja, klar.
Aber weil das nicht möglich ist, weil wir ja soziale Zwänge haben, die ja auch gut sind, wir sind soziale Wesen, wir sind dafür gemacht, in soziale Interaktion zu treten, brauchen wir verordnete Pausen. Und die müssen möglichst ideal so sein, dass wir uns in sie einpassen können. Das ist genau wie mit den Zeitzonen. Früher hat jeder Kirchturm seine Uhr so gestellt, dass mittags um 12 die Uhr an der Spitze ist. Das hat damals auch funktioniert. Wenn sie von Ort A nach B gegangen sind, hatten sie plötzlich eine andere Zeit. Sie mussten ihre Uhr umstellen. Heute gibt es Zeitzonen, das ist wichtig, aber die sind sozusagen die optimale Nähe. Es ist zwar ein Zwang, bei den einen ist um 11.30 Uhr die Sonne am höchsten, bei den anderen um 12.30 Uhr. Und nur bei denen genau in der Mitte ist es ideal, aber es ist dem total einfach, sich daran anzupassen, weil es eben näherungsweise stimmt. Und wir sind Organismen, wir können uns wunderbar damit arrangieren, sonst wären wir längst ausgestorben als Menschheit. So muss man es eben mit den Pausen auch machen.
Ja, wir werden das schon lernen. Ich bin ja da auch absolut optimistisch. Gestern hat mir jemand nach der Lesung die Frage gestellt, Sie formulieren das immer so positiv, Frau Herold. Mhm. Was machen wir denn mit Pausen, die mir aber ganz unangenehm erscheinen? Ja, sage ich, dann nenne ich das Zwangspause und versuche sie einfach wenigstens neutral, wenn nicht sogar positiv zu empfinden. Also Zwangspausen meine ich jetzt, die mir gewissermaßen aufgeordnet werden. Irgendein Flugzeug wird abgesagt oder die Züge halten an, weil wir plötzlich ein Orkantief über uns haben. Ich versuche dann, aus diesem mir zwangsweise zu einem Leerraum gemachten Zeitfenster einfach mich am besten einzupassen. Einpassen, finde ich, ist ein ganz tolles Wort für diese Stunde heute mit Ihnen.
Vorhin sprachen Sie es an, dass dadurch, dass die Städte ewig hell sind, dass man ständig einkaufen kann, dass das Internet nie schläft, gibt es halt nicht diese Ruhephasen. Müssen wir lernen, uns zurückzuziehen? Ist das vielleicht eine Möglichkeit, um aus diesem Zeitdruck, aus diesem Beschleunigungsgefühl herauszukommen?
Ja, man muss rhythmisch leben und das heißt immer Aktivität und Passivität wechselnd zu erleben. Und das muss man wieder lernen, weil das Internet keinen Rhythmus vorgibt. Die Woche gibt noch einen Rhythmus vor, die Wochenarbeitszeit, aber das Internet gibt es nicht mehr vor. Und diese Nichtvorgabe ist gleichzeitig eine Aufforderung, selbst einen Rhythmus zu entwickeln. Und das macht natürlich auch Stress, weil ich jetzt nicht nur beschleunigt werde, sondern auch noch Zeit organisieren muss. Kommt zusätzliche Arbeit auf mich zu.
Ja.
Der meiste Stress entsteht dadurch, dass ich Zeit organisieren muss.
Wir müssen neue Kalender erfinden.
Der Stress der Wahlfreiheit ist das, oder Herr Spork?
Ja, aber das ist ja ein positiver Stress, würde ich sogar sagen.
Nein, die in den Burnout-Kliniken leben, die haben permanent sozusagen Zeit organisiert und haben sich dabei selbst verloren.
Genau, aber das ist ja keine echte Wahlfreiheit. Das ist ja nur eine scheinbare Wahlfreiheit dann gewesen. Der Zwang kam dann ja woanders her. Ich wollte nochmal zu der Frage zurück, die Technik schläft nicht, das Internet schläft nicht und so weiter. Es ist ja so, dass wir schon dabei sind, uns die Technik in dem Fall gefügig zu machen. Sie können Programme installieren auf Ihren Computern, dass der Monitor abends ganz rötlich wird und dunkel wird und dass er tagsüber ganz kalt-weiß wird und hell wird. Das können Sie auf jedem Smartphone inzwischen einstellen, dass es nachts in einem anderen Licht sozusagen erscheint. Das ist der Versuch, diesen Tag-Nacht-Wechsel auch auf das Kunstlicht zu übertragen. Ist ganz,
Sie kompensieren
ganz wichtig.
Aber damit Defizite.
Natürlich, aber wir können ja nicht zurück in die Steinzeit. Wir müssen sehen, wie wir die moderne Technik uns unterordnen. Die Technik muss uns dienen, nicht wir ihr. Ein anderes Beispiel, was ja auch geschieht, immer mehr Unternehmen schaffen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, und das wird vielleicht irgendwann auch gesetzlich vorgeschrieben, hoffentlich, Stunden am Tag einzurichten, wo sie nicht erreichbar sind, wo sie keine E-Mails beantworten dürfen, wo sie einfach nicht, das darf dann aber jeder selber bestimmen, von wann bis wann er keine E-Mails beantworten muss, zum Beispiel.
Aber Herr Spork, das läuft darauf hinaus, dass Sie auch entscheiden, wann Weihnachten ist, jeweils individuell.
Nee, ich glaube nicht, dass es darauf hinauslaufen wird. Ich meine, da gibt's ja dann doch wieder in unserer, ich meine, Weihnachten ist ja vielleicht eine Festlegung, die wir Weihnachten, also diese winterliche, dunkelste Zeit, von der aus wir dann wieder auf die lichtervollere Zeit zuwandern, ist ja nicht eingeführt worden mit der christlichen Kalenderschreibung, sondern ich meine, Kohelet hat es natürlich für uns.
Ist Wintersonnenwende.
Ist die Wintersonnenwende. Und ich finde, wir haben, das ist ja auch so ein bisschen zugegebenes, sehr persönliches Plädoyer, aber wir haben doch eine Form von Weisheit in Bezug auf die Zeit, die die Natur uns durchsagt. Nicht nur wegen der chronoretinalen Zellen und weil uns die Augen zum Glück die biologische Zeit einfach durchstecken die ganze Zeit. Wir müssen allerdings, und da finde ich, brauchen wir Unterstützung aus allen dafür nur zur Verfügung zu bekommenden Stellen, aus der Wirtschaft, aus der Epidemiologie, aus der Soziologie. Überall müssen wir uns darüber Gedanken machen, welche Zeitzeichen sind denn für unseren aktuellen Lebensumfeld, sind eigentlich die richtigen? Das ist wie im Straßenverkehr. Wenn Sie vor einer Straße stehen und da ist also eine Einbahnstraße, gleichzeitig ist irgendwie, hier sollen Sie nicht mehr als 60 fahren und dann ist auch noch eine Barriere davor. Da wissen Sie im Prinzip, über diese Brücke können Sie nicht gehen, aber eigentlich sagt das andere Schild, bitte nicht schneller als 60 km/h. Und so ähnlich ist das mit diesem Angeboten unserer modernen Technik. Wir wollen ja gar nicht mehr zurück in die Zeit der Funzellampe. Wir sind ja froh, dass wir nachts Operationen haben, wo der Arzt was sieht, was er da tut. Ich will auch nicht zurück in den Wald, aber ich liebe den Wald und ich liebe das Wandern, ich liebe Naturbewegungen und ich werde nicht mehr aufhören, an die Pause oder an den Schlaf positiv ranzugehen und dieses Zeitsegment einfach mit einer nicht so negativen, sondern in einer guten, positiven, wertschätzenden Art und Weise zu benennen. Mehr habe ich gar nicht mehr vor. Und an der Stelle einfach auch, ja, helfen wir alle uns gegenseitig mit jeder auf seinem Feld.
Herr Spork?
Ja, also der Punkt ist tatsächlich der, dass die Gesellschaft dazu aber auch in der Lage sein muss, sich zu verändern. Und da gerade jeder individuell, was ja Frau Herold gerade wunderbar zusammengefasst hat, kann sehr viel an seinem Leben ändern. Die Gesellschaft als Ganze ist aber doch extrem träge. Und das sehen wir nirgends so deutlich, wie bei dem eigentlichen Gesprächsanlass heute ja auch, der Umstellung auf die sogenannte Sommerzeit. Denn obwohl wir alle wissen, dass es verkehrt ist, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung diese Umstellung nicht möchte, passiert nichts.
Das stimmt nicht, Herr Spork. Das stimmt nicht. Die Mehrheit, morgens ist die Mehrheit dagegen, abends ist sie dafür.
Wir sehen, die Diskussion geht weiter. Das war das SWR2-Forum, die gestohlene Stunde, Sommerzeit und andere Rhythmusstörungen. Es diskutierten Professor Dr. Karl-Heinz Geißler, Zeitforscher und Zeitautor, Thea Herold, Autorin, Leiterin der Schlafakademie Berlin und Dr. Peter Spork, Neurobiologe und Wissenschaftsautor. Am Mikrofon war Britta Fecke.